Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit und um diese Autoren und Bücher soll es heute gehen. Der russische Arzt und Schriftsteller Leonid Zipkin vollendete in den späten 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sein größtes Werk, das in deutscher Übersetzung den Titel trägt »Ein Sommer in Baden-Baden«. Von diesem Buch und von Zipkins autobiografischem Text »Die Brücke über den Fluss« soll gleich die Rede sein. Zunächst aber schauen wir auf das Jahr 1990 in Deutschland. Eingebrannt hat sich in unser Gedächtnis ja eher das Jahr 1989, also das Jahr des Mauerfalls. Dabei sind die grundlegenden Entscheidungen in der Politik erst 1990 gefallen. Insofern war dieses Jahr gekennzeichnet durch grundlegende Wendungen, aber auch durch eine Art Schwebezustand und durch eine wilde, geradezu anarchische Aufbruchsstimmung. Alles befand sich im Übergang. Ein Wechselbad der Gefühle für die Bürger des untergegangenen DDR-Regimes. Dieser aufregenden Zeit hat sich der Journalist Jan Wenzel gewidmet. Herausgekommen ist dabei ein umfangreicher Band mit einer Vielzahl unterschiedlichster Dokumente. Das Jahr 1990 freilegen, so sein Titel. Helmut Böttiger stellt das Buch vor.
Im Jahr 1990 gab es letzte Gelegenheiten, die DDR noch im Originalzustand zu sehen. Die Fotografien, die damals entstanden, sind mittlerweile zu wertvollen zeitgeschichtlichen Dokumenten geworden. Jan Wenzel hat mit seinem Herausgeberteam für einen umfangreichen Band mit verschiedensten Dokumenten aus diesem Jahr auch viele Fotoarchive durchsucht. Und einige der Fotos gehören zu den aufschlussreichen Fundstücken dieses Buches. Eine aufgerissene Straße in Leipzig zum Beispiel, sie wirkt, als ob sie schon länger so aussehen und sich auch so schnell nicht wieder ändern würde. Das hat also etwas unwillkürlich Symbolisches inmitten aller möglichen tagesaktuellen Turbulenzen. Oder vor einem Haus die riesige Kohlenhalde, die einen längst nicht mehr gegenwärtige realistische Romane denken lässt. Diese Fotos stehen nicht in Kontrast zu den schriftlichen Dokumenten, die die halsbrecherischen politischen Veränderungen darstellen. Sie scheinen sie vielmehr in facettenreicher Weise zu erhellen. Das Jahr 1990 freilegen, so der programmatische Titel des Buches, besteht aus vielen unterschiedlichen Teilen. Die Zeitgeschichte wird hier zum Experimentierfeld. Neben den Fotos werden unzählige Tagebuchnotizen, Zeitungsausschnitte, Interviews und andere Schnipsel kollagiert, und zwar in chronologischer Abfolge. Genau das, der Verlauf auf der Zeitleiste vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, birgt einen enormen Erkenntnisgewinn. Die gesellschaftliche Atmosphäre in Deutschland wechselte in diesem historisch eminent aufgeladenen Jahr kontinuierlich. Der Band beginnt mit der Silvester-Jubelfeier 1989-90 am Brandenburger Tor und endet mit einem fahlen Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt übrig gebliebene Mauerreste in düsterer Nacht. Damit ist die Veränderung dieses Jahres eindringlich vor Augen geführt. Die eingestreuten, insgesamt 32 Geschichten von Alexander Kluge bilden dazu den für Kluge typischen Assoziationshintergrund. Sie greifen anekdotisch paradigmatische Szenen auf, von einem intellektuellen Gespräch über die Grammatik der Revolution im linken Bier- und Theaterlokal Prater am Prenzlauer Berg bis zur marxistischen Hoffnungslosigkeit im volkseigenen Betrieb Elbewerft Werdau. Manchmal geht es auch in surreal anmutende Regionen.
Die weitläufige Liegenschaft in der Schorfheide ist derzeit, einen Tag vor Silvester 1989, im Vollbesitz des Pförtnerpaares Brigitte und Alfred G. Einst dienten das Gebäude und der angeschlossene Garten der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Die Dienstherren und Oberen sind seither verschwunden. Telefonkontakte zur vorgesetzten Behörde sind nicht herstellbar. So haben die Concierge und ihr Lebensgefährte sich in der Bibliothek und im Herrenzimmer, so noch benannt von den nationalsozialistischen Bebauern dieses Geländes, ihr Domizil eingerichtet. Für den Neujahrstag ist Verwandtschaft eingeladen.
Bis in den März hinein war das Jahr 1990 sehr stark geprägt von Hoffnungen und Zukunftsoptimismus. Interessant ist eine Meinungsumfrage in der DDR vom 11. Januar. Danach würden 39% SPD wählen und 9% CDU. Bei den ersten und letzten freien Volkskammerwahlen in der DDR am 18. März lautete das Wahlergebnis aber dann 48,1% CDU, SPD 21,9%. Und die Parteien der Bürgerrechtsbewegung, die den Fall der Mauer wenige Monate zuvor unter großem Risiko erkämpft hatte, erreichten nicht einmal 5%. In kürzester Zeit hatte sich die Stimmung grundlegend geändert. Im Vordergrund des Buches liegen zwar die Ereignisse in Ostdeutschland, aber es gibt auch Seitenblicke. Wie der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow zum ersten Mal mit einem Nokia-Handy konfrontiert wird, ist eine äußerst vielsagende Arabeske. Die Protokolle der Sitzungen des zentralen runden Tisches der DDR zeigen, wie sich der anfängliche Elan der Bürgerrechtler in den Mühlen der Parteibildungen verfing. Im historischen Abstand wirken die Porträts damaliger Protagonisten und die Interviews mit ihnen umso stärker. Eine lange Passage widmet sich der schillernden Figur Ibrahim Böhme, die man mittlerweile fast vollständig vergessen hat. Er war der Hoffnungsträger der neu entstandenen, nicht aus den bereits vorhandenen Blockparteien hervorgegangenen Sozialdemokratie und deren Spitzenkandidat bei den Volkskammerwahlen im März. Wie die Staatssicherheit der DDR noch lange nach dem Ende dieses Staatswesens das Geschehen beeinflusste, zeigt sich an diesem konkreten Beispiel in einer fast schon tragischen Konstellation. Böhmes Biografin Christiane Baumann sagt über ihn:
Er lebte die Legenden, die er hatte. Das war verwoben, das war nicht mehr trennbar. Und meiner Meinung nach, spätestens seit dieser ominösen Haft, die von ihm selbst inszeniert worden war, da war nicht mehr trennbar, was ist reales Leben und was ist nur Legende. Das war verwachsen miteinander wie ein Maßanzug.
Dem stehen Wahlkampfbilder der CDU gegenüber. Abgebildet werden Pro-Helmut-Kohl-Spruchbänder wie »Helmut, nimm uns an die Hand, zeig uns den Weg ins Wirtschaftswunderland«. Sie erklären, was sich in atemberaubendem Tempo so abrupt verändert hat und lassen auch Rückschlüsse darauf zu, warum es im Osten heute so brodelt. Denn zwischen solch einer direkt und schnörkellos ausgesprochenen Hoffnung aufs Wirtschaftswunderland und den aktuellen Pegida-Aufmärschen gibt es einen direkten Zusammenhang. Desillusionierungen machten sich damals bereits im Sommer bemerkbar, als die D-Mark eingeführt wurde und die Realität der Marktwirtschaft begann. Aus dezidiert privater Perspektive schildern das einige Schriftsteller. Eingestreut sind Aufzeichnungen von Martin Groß, von Annette Kröschner oder von Thomas Rosenlöcher. Es gibt viele sprechende Bilder. Der Arbeiter in einer tristen, mit diversen Schwarz- und Grautönen heruntergekommenen Werkstatt, der zwischen verschmierten Werkzeugen und Flaschen ein Pin-up-Foto des damaligen westlichen Sexsymbols Samantha Fox hängen hat. Es wirkt trotz seiner Farbigkeit trostloser denn je. Oder wie die Deutsche Bank gerade eine provisorische Zweigstelle in einem Container eröffnet hat, der wie eine typische DDR-Baracke aussieht. Lothar de Maizière, der letzte Ministerpräsident der DDR, schreibt in seiner Autobiografie:
Die hohe Besteuerung führte dazu, dass eine erhebliche Schattenwirtschaft entstanden war und dass viele Handwerker gegen Bar und ohne Rechnung arbeiteten. Die so erlangten Beträge wurden, um sie nicht besteuern zu müssen, nicht auf Konten eingezahlt. Mancher Handwerker hatte nun im Zusammenhang mit der Währungsunion große Sorge, wie er seine großen Bargeldbeträge loswerden könnte.
Dieses Buch eignet sich hervorragend als Geschichtsquelle. Der Leipziger Verlag Spector Books ist auf ästhetisch avancierte Kunsttextbände spezialisiert und für entsprechende Entdeckungen bekannt. Das vorliegende Werk wird von der grafischen Gestaltung fast dominiert. Es gibt unterschiedliche Schriftgrade und ein wechselndes Layout ohne Seitenränder. Wenn der Herausgeber Jan Wenzel allerdings programmatische Überlegungen anstellt, kann man das durchaus auch als zwiespältig empfinden. Er schreibt: Warum noch neue Bücher schreiben? Ist es nicht lohnender, sich auf den Reichtum des bereits Produzierten einzulassen? Diese Sätze sind sicher im Rausch der Entdeckungen und einer raffinierten Konzeptkunst entstanden. Man spürt das Vergnügen, das die Macher dieses kaleidoskopartigen Werks dabei gehabt haben. Das Changieren zwischen ästhetischen Suchbewegungen und suggestiven Theoriebildungen hat natürlich etwas Verführerisches. Doch so sehr vieles an diesem Buch überzeugt, allzu vorschnell sollte man das Konzept eines landläufigen Autors nicht ad acta legen. So bunt und widersprüchlich die hier zusammengetragenen einzelnen Erscheinungsformen zunächst auch wirken mögen.
So Helmut Böttiger, der Band Das Jahr 1990 freilegen, Remontage der Zeit, herausgegeben von Jan Wenzel und ergänzt durch 32 Geschichten von Alexander Kluge, ist im Leipziger Verlag Spector Books erschienen. 529 Seiten, 36 Euro. Die amerikanische Kulturwissenschaftlerin Susan Sontag fand einst in einem Londoner Antiquariat ein altes Taschenbuch. Der Autor, der russische Schriftsteller und Arzt Leonid Zypkin. Der Titel: Ein Sommer in Baden-Baden. Das Buch war in den 80er Jahren in mehrere westliche Sprachen übersetzt worden, ohne großen Eindruck zu hinterlassen. Susan Sontag aber war euphorisiert. Sie hielt das Buch für ein Meisterwerk. In der jetzt vorliegenden Neuausgabe ist das in einem Essay von Sontag nachzulesen. Unser Kritiker Uli Hufen ist da allerdings ganz anderer Meinung. Neben Ein Sommer in Baden-Baden stellt er auch die Erzählung Die Brücke über den Fluss von Leonid Zypkin vor.
Die Geschichte der russischen und sowjetischen Literatur des 20. Jahrhunderts ist die Geschichte von Menschen, für die Literatur sehr viel mehr war, als wir uns heute noch vorstellen können. Und das betraf Autoren, Leser und Zensoren. Literatur wurde fanatisch ernst genommen. Kombiniert mit den russischen Tragödien des 20. Jahrhunderts produzierte diese Literaturbesessenheit zahllose Werke von erlesener Güte und dramatische Biografien wie die von Leonid Zypkin. Zypkin wurde 1926 in Minsk in eine jüdische Medizinerfamilie geboren. Ein Teil seiner Familie wurde im Holocaust ermordet, seine Eltern und er selbst überlebten im Ural. Nach Stalins Tod machte Zypkin Karriere in Moskau. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem bedeutenden Forschungsinstitut und arbeitete über viele Jahre als Pathologe. Doch Zypkins eigentliche Leidenschaft war die Literatur. Dieser grenzenlosen Liebe opferte er jede freie Minute seines Lebens. Diese grenzenlose Liebe treibt sein eigenes Hauptwerk an, auf jeder Seite. Ein Sommer in Baden-Baden erzählt von zwei Reisen. Ein namenloser Erzähler, hinter dem leicht Zypkin selbst auszumachen ist, fährt mit der Eisenbahn von Moskau nach Leningrad. Er will dort spazieren gehen, auf den Spuren seines Hausgottes Fjodor Dostojewski. Auf der nächtlichen Fahrt liest er in den Erinnerungen von Dostojewskis zweiter Frau Anna. Die wiederum erzählen von einer Reise, die Anna und Fjodor nach Baden-Baden führte. Und während der eine Waggon irgendwann in den 1970er Jahren durch das verschneite Russland in Richtung Leningrad rattert und der andere 1867 aus St. Petersburg in Richtung Wilna und dann weiter nach Deutschland, verschmelzen die beiden Reisen und die beiden Jahrhunderte und das Leben der Dostojewskis und das Leben des Erzählers zu einer Geschichte. Hier ist eine typische Passage.
Auf dem Bahnsteig setzte ein lebhaftes Treiben ein. Die einen suchten nach ihrem Wagen, die anderen liefen ohne Mantel los, um Bier, Piroggen und Zeitungen zu besorgen. Auf der anderen Bahnsteig- und Bahnhofseite stand genauso ein Zug mit roten Wagen. Doch der fuhr in die Gegenrichtung, von Leningrad nach Moskau. Hier in Kalinin trafen sie sich und hatten beide Aufenthalt. Nach dem Kauf von Piroggen oder Zeitungen konnte man in der Eile die Züge leicht verwechseln und in der entgegengesetzten Richtung weiterfahren. Irgendwo dort, zu beiden Seiten der nebeneinander stehenden Züge, im nebligen Dunst der Schneelandschaft, reihten sich, allein von den in der Finsternis verblassenden spärlichen Laternenketten erhellt, die Häuser einer mir unbekannten Stadt. Dostojewski war aus Semipalatinsk, direkt aus der Verbannung, hierher gekommen, mit seiner ersten Frau, Maria Dmitrievna, einer schwindsüchtigen Hysterikerin. Zunächst hatten sie sich im Hotel einquartiert, ein paar Tage später in drei möblierten Zimmern nahe dem Postamt. Es war Herbstanfang, aber bald kam der eigentliche Herbst, mit früh beginnenden Abenden, mit späten Tagesanbrüchen, mit Dauerregen. Die Stadt versank im Morast. Doch er hastete von einer Behörde zur anderen, dann zur Post, versandte alleruntertänigste Bittschreiben und ersuchte unter Beifügung ärztlicher Atteste um die Erlaubnis, in St. Petersburg zu wohnen.
Man kann es nicht hören, aber es gibt hier nirgends einen Punkt. Sinneinheiten werden nur durch Bindestriche voneinander getrennt. Und mehr noch, die Passage macht nur den Bruchteil eines einzigen Satzes aus, der sich über 10 Buchseiten zieht und wild zwischen Orten, Personen, Jahrhunderten und Themen springt. Susan Sontag war der Meinung, der nach dieser Methode gebaute Text sei besonders wertvolle Kunst, die höhere Wahrheiten liefert über das Leben und die Literatur im Allgemeinen und über ewige Fragen Dostojewskis und der Dostojewski-Exegese im Speziellen. Kann man ohne Gott leben? Wie hängt die Kunst zusammen mit der Persönlichkeit des Autors? Warum war Dostojewski Antisemit? Doch bei allem Respekt, es fällt schwer, diesem Urteil zu folgen. Sehr schwer. Zipkins endlose Sätze sind die unansehnlichen Produkte überambitionierten Kunstwollens. Zuweilen gelingen Zipkin bemerkenswerte Passagen, doch auf die Dauer wird das Lesen zur Qual. Nichts gegen lange Sätze, aber Zipkin war kein Marcel Proust und auch kein Laszlo Krasznahorkai. Seine Sätze sind nicht komplex, sie haben auch nichts Avantgardistisches. Sie sind einfach nur lang. Bei genauem Hinsehen fällt sofort auf, dass man sie leicht durch Punkte in gut verdauliche Häppchen teilen könnte. Aber vielleicht würde dann eher auffallen, dass Zipkin über Dostojewski, abgesehen von zahllosen, schnell wieder vergessenen Details, eigentlich kaum etwas zu sagen hat, was über küchenpsychologische Allerweltseinsichten hinausgeht. Zipkins Dostojewski ist ein ewig verschuldeter Glücksspieler, ein sexbesessener Frauenhasser, ein Antisemit, ein Epileptiker und natürlich ein rätselhaftes Genie. Das wusste man schon. Bloß lassen diese Klischees die entscheidende Frage unbeantwortet. Wie konnte dieser Mann die Dämonen schreiben? Oder die Brüder Karamasow? Zipkin kann es nicht sagen und seine im Anhang abgedruckten grauen Fotos von Petersburger Häusern, die mit Dostojewskis Leben und Werk zu tun haben, helfen auch nicht weiter. Der autobiografische Text »Die Brücke über den Fluss«, der jetzt erstmals auf Deutsch vorliegt, leidet auf ähnliche Weise unter Zipkins hypertrophem Kunstwillen. Zipkin erzählt vom Leben im Vorkriegsminsk, vom Einmarsch der Deutschen 1941, von erster Liebe und erster Freundschaft, vom Tod der Großeltern und von seinem Leben als junger Arzt in den späten Stalinjahren. Ein dramatisches Leben und in vielem ein typisches Leben eines sowjetischen Intellektuellen im 20. Jahrhundert. Doch gibt es mittlerweile unzählige Bücher, die vergleichbare Biografien literarisch besser und tiefgründiger erzählen. Maria Stepanovas »Nach dem Gedächtnis«, Ludmila Petruschewskajas »Das Mädchen aus dem Hotel Metropol« oder Irina Schabakowas »Die Hände meines Vaters«, um nur drei neuere zu nennen. Bleibt die Frage, wie sich Zipkins Ruhm erklären lässt. Eine Frage, die man sich auch in Russland stellt, wo Zipkin nie auch nur annähernd die Verehrung erfahren hat, die ihm zum Beispiel Susan Sontag zollt. War es das dramatische Schicksal des Autors? Der verbreitete Irrglaube, dass jeder Autor, der in der Sowjetunion nicht gedruckt wurde, ein Genie sein muss? Waren es die Klischees über die rätselhafte russische Seele, die Zipkins Dostojewski geradezu lehrbuchhaft reproduziert? Oder entsprach Zipkins mit allerlei psychoanalytischen Anspielungen angereicherte und scheinbar experimentierfreudige Prosa schlicht einem inzwischen vergangenen Zeitgeschmack? Es bleibt ein Rätsel.
Unser Kritiker Uli Hufen also eher abgeneigt. Beide Bücher, Ein Sommer in Baden-Baden und Die Brücke über den Fluss von Leonid Zipkin, sind im Aufbau Verlag erschienen. Das erstgenannte wurde von Alfred Frank übersetzt, 238 Seiten, 22 Euro. Das zweite von Ganna Maria Braungart, 208 Seiten, ebenfalls 22 Euro. Und zum Schluss noch ein Geburtstagsgruß nach Polen. Dort am Fluss Narew in einer Datscha, rund 100 Kilometer nördlich von Warschau, hat sich die Schriftstellerin Hanna Krall vor der Corona-Epidemie in Sicherheit gebracht. Und dort begeht sie heute auch ihren 85. Geburtstag. Hanna Krall gilt als Chronistin des Holocausts und als Meisterin der literarischen Reportage. Ihr wohl berühmtestes Buch, das bei uns unter dem Titel »Schneller als der liebe Gott« erschien, widmet sich dem Aufstand im Warschauer Ghetto 1943. Hanna Krall selbst überlebte den Nazi-Terror als Kind jüdischer Eltern in Verstecken polnischer Familien. Diese Erfahrung war ausschlaggebend für ihr gesamtes Werk. Und das war's im Büchermarkt für heute. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Da wird gleich nach den Nachrichten unter anderem über die Frage gesprochen, was angesichts von Covid-19 vorgeht. Wirtschaft oder Gesundheit? Ich verabschiede mich von Ihnen. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.